Führung, Selbstwirksamkeit und Unternehmenserfolg. Und das mit Fokus, Leichtigkeit und Energie. Geht nicht? Doch! Holt euch spannende Einblicke und interessante Denkanstöße in der Leadership Lounge. Von und mit Laura von der Gröben. Also Platz nehmen und zurücklehnen.
Dann freue ich mich, dass wir wieder in eine neue Folge starten. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, auf den ich mich schon wahnsinnig freue. Es ist ein Mann, der Psychologie, Coaching und Körperarbeit auf eine ganz einzigartige Weise, wie ich finde, verbindet. Und was mich davon überzeugt hat, ist, dass es nicht nur wirklich gute Effekte in der Praxis hat, sondern tatsächlich auch wissenschaftlich fundiert ist. Ja, ich habe hier Dr. Michael Bohne. Er ist Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie. Und vor allem bist du bekannt als der Entwickler von PEP, dem Prozess- und Embodiment-fokussierten Psychologie. Und hast dich auch spezialisiert auf Auftrittscoaching, hilfst Menschen bei Selbstzweifeln, bei emotionalen Blockaden auf der Bühne und arbeitest da natürlich auf verschiedenen spannenden Feldern. Auf der einen Seite mit Führungskräften, mit Künstlern, aber auch in der Praxis, in der Therapie, wenn ich das richtig verstanden habe. Und was ich richtig, richtig toll finde, ist, du hast auch zwei Bücher. Ich habe bei mir auch eins deiner Bücher im Regal tatsächlich stehen. Und ja, wie ich jetzt neu nochmal auf dich gestoßen bin, ich bin vor vielen Jahren schon mal auf dich gestoßen und auf deine Arbeit, ist tatsächlich letzte Woche, wo es mir nicht so gut ging und ich dann verschiedene Interviews von dir angehört habe. Und es ist für mich eine wahnsinnige Haltung, die sich stimmig anfühlt und stimmig anhört dahinter, die so ein bisschen Witz mit dabei hat, der mich total abgeholt hat und der mich, ich muss sagen, mein großes Idol ist Dumbledore von Harry Potter. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt, das ist der Zauberer. Und was ich an dem so schätze, ist tatsächlich, dass der eine wahnsinnige Weisheit in sich trägt und gleichzeitig aber einen Witz und die Liebe für so die kleinen Sachen im Leben, die Sachen, die wirklich positiv sind, hier mein Stückchen Schokolade oder irgendwas, was einem wieder diese Freude bringt. Und daran hast du mich erinnert. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, komm Laura, schreib einfach Michael mal und schau mal, was daraus wird. Und jetzt bist du da. Herzlich willkommen.
Super. Vielen Dank für die Einladung.
Genau. Ich starte meinen Podcast immer mit einer random question. Ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast. Die wird hier auf meinem Handy generiert. Die generiere ich auch gleich mal. Ah, das ist eine schöne Frage. Was hast du in letzter Zeit oder auch in den letzten Jahren, Monaten aufgehört zu machen, was du aber total gerne wieder anfangen würdest?
Ja, das ist spannend. Also ich habe wieder angefangen, nach 32 Jahren Cellounterricht zu nehmen. Ich habe ganz spät angefangen mit Cello mit 19 und dann wie ein Wahnsinniger gespielt und geübt und auch Streichquartett gespielt und so. Und dann ist mir das weggebrochen, weil ich wahnsinnig viel beruflich gemacht habe. Und so vor 3 Jahren, glaube ich, bin ich wieder eingestiegen, habe ein super tolles neues Cello gekauft. Und also was mich eben abgehalten hat, ist eben, dass ich dachte, ich kann das auch ewig, bis ich das spielen kann, was ich mal gespielt habe. Das ging aber dann viel, viel schneller, als ich dachte. Und war dann richtig gut wieder. Bass-Suiten gespielt und so, war richtig gut. Und jetzt ist es mir aber seit einem halben Jahr so ein bisschen weggerutscht wieder, weil wieder so viel zu tun ist und ich so viele Projekte habe, ist das was ich sozusagen nicht so gut konserviert habe. Also das ist das, wo ich jetzt auch schon neulich schon einmal wieder dran saß, aber das ist halt dann, die Muskulatur ist dann nicht mehr so da und dann macht es halt nicht so viel Spaß und da muss man da ein bisschen durch die Durststrecke durch, aber es steht da schon wieder und die Lampe ist heute gekommen fürs Cello, fürs Pult, also von daher steige ich da wieder ein, weil das fehlt mir schon, also da Musik zu machen. Ne?
Dann ist die Frage ja der optimale Auftakt, um bewusst
wieder. Ja, jetzt bin ich in der Pflicht, weil ich es öffentlich gesagt habe, muss ich jetzt da ran. Es ist immer ganz gut, sowas zu machen.
Perfekt, der soziale Druck. Ja, wollen wir gleich einsteigen in PEP und was PEP eigentlich ist? Weil ich wette darauf, dass viele meiner Zuhörer gar nicht das einordnen können.
Es ist ja, also ich sag mal so, vor 15 Jahren hätte ich vielleicht gesagt, das ist eine Klopftechnik, mit der man Emotionen regulieren kann. Also dann kommend aus der traditionellen chinesischen Medizin wusste man, dass man, wenn man bestimmte Punkte berührt im Gesicht oder an den Händen, dass man dann Emotionen regulieren kann. Und das, diese Beobachtung gab es ja in der Hirnforschung auch schon. Und dann hätte ich gesagt, das ist eine Klopftechnik zur Emotionsregulation. Aber die letzten Jahre ist so viel passiert, was die Entwicklung von PEP angeht, dass ich jetzt sagen würde, das ist eine Psychotherapie-Methode. Und wie kann man die beschreiben? Eine, finde ich, innovative Methode, die sehr fokussiert ist auf das Hier und Jetzt und die sehr, sehr genau guckt, da, wo Veränderungsmöglichkeiten am größten sind, da zu intervenieren. Also sie ist gekennzeichnet durch die Kombination von Intervention am Körper und Diagnostik des Körpers. Also ich gucke sehr, sehr genau auf die Physiologie meines Gegenübers, wenn ich mit jemandem arbeite, was da verändert ist und nicht so, wie man das klassischerweise im Coaching der Psychotherapie macht, auf das, was gesagt wird. Das Gesagte höre ich zwar auch, aber das ist eigentlich nicht so zentral wichtig wie das, was ich physiologisch sehe bei meinem Gegenüber. Also von daher eine sehr starke Embodiment-fokussierte Diagnostik und Intervention. Interveniert wird über Klopfen von bestimmten Körperpunkten. Mhm. Das sind Akupunkturpunkte. Das ist aber nur historisch wichtig, dass das Akupunkturpunkte sind. Die hätten auch, man kann auch ganz andere Punkte nehmen. Hauptsache, die sind gut verdrahtet im limbischen System. Und die andere Seite der Intervention ist eben mit Selbststärkung, Selbststärkungsintervention, Selbstbeziehungsverbesserung, könnte man sagen, und mit Lösungsstrategien auf der Ebene der man könnte auch sagen, Festplatte. Also wie denke ich eigentlich über mich? Denn das ist ja das Zentrale. Wenn wir irgendwelche Probleme haben, seien das Ängste, Depressionen, Suchtthematiken, also die großen Themen jetzt. Oder auch im Coaching-Bereich, dass ich da feststecke in meiner Karriere und nicht so richtig durchstarten kann, dann hat das viel mit eigenen Gedanken zu tun. Wie denke ich über mich? Was traue ich mir zu? Was glaube ich, was andere mir zutrauen? Also das Thema Selbstwert ist da eine ganz zentrale Bedeutung. Emotionsregulation und sozusagen die Transformation von einschränkenden Gedanken. Und dazu gehört auch, dass wir an unbewussten Dynamiken arbeiten. Es gibt nämlich Dynamiken, die uns blockieren als Menschen, von denen wir überhaupt nicht wissen, dass es die gibt, weil sie unbewusst sind. Also was Freud beschrieben hat, das ist wird ja von vielen auch belacht, aber klar, verstehe ich auch, weil die Weiterentwicklung der Psychoanalyse jetzt es irgendwie auch für manchen Beobachter nicht so gerockt hat, aber diese Grundidee und die Denke, dass es unbewusste Dynamiken gibt, die uns massiv beeinflussen, das stimmt nach wie vor. Also das wäre auch absurd und putzig, das abzulehnen, diese Beobachtung. Ne?
Absolut. Und das finde ich auch so spannend bei der Methode PEPS, dass wir damit ja auch Dinge behandeln können, ohne darüber zu sprechen. Also ich habe viel bei Günter Schmidt gelernt und der macht das ja auch mit seinem Embodiment-Thema und das steckt ja auch dahinter. Kannst du dazu noch ein bisschen was verraten?
Ja, also das haben wir schon im NLP und in der Hypnotherapie und beim Strukturaufstellen haben wir das ja schon gesehen, dass man an Themen arbeiten kann, ohne dass man sie benennt. Mhm. Also verdecktes Arbeiten. Und das fand ich schon immer faszinierend, weil es irgendwie elegant war. Und dann habe ich da mit PEP ein bisschen experimentiert und habe nochmal Dynamiken gesehen, die mich noch mehr überzeugt haben. Wahrscheinlich, weil ich eben zwar verdeckt arbeite, aber an bestimmten Schnittstellen bestimmte Testsonden setzen kann, um zu gucken, ist da was oder ist da nichts. Das bleibt immer noch mehr oder weniger verdeckt, aber ich habe dann was viel schneller was hochgespült, wo ich sonst nicht so rangekommen war. Und das ist zum einen wichtig, weil es ja Menschen gibt, die haben so peinliche Themen, die würden sie niemandem erzählen.
Absolut.
Also wenn ich eigentlich habe und es eigentlich auf um Gottes Willen niemals erzählen würde, dann ist es unbehandelbar dadurch. Und das darf ja nicht sein. Oder bei Jugendlichen, denen ist auch peinlich, darüber zu reden und die wollen das nicht. Oder auch bei Menschen, die traumatisiert sind, das kann ganz belastend sein, über das Erlebte zu reden. Beziehungsweise, was auch noch wichtig ist, wenn es ganz frühe Erfahrungen sind, vorsprachliche Erfahrungen, dann gibt es da noch gar keine Sprache für. Und wenn es extrem komplexe Themen sind. Also wenn so Leute kommen und ihre Themen da auf den Tisch legen und man denkt als Therapeut auch, oh Gott, das ist ja ein Riesenthema. Und dann kommt die Klientin und sagt, ich habe noch ein Thema. Und das ist dann noch größer. Also dann entsteht ja auf der Seite der Therapeuten oder Coaches auch oftmals so ein Gefühl von Hilflosigkeit oder Überforderung. Und zu Recht, weil es ja Riesenthemen gibt. Und da habe ich die Beobachtung gemacht, wenn ich diese Riesenthemen verdeckt bearbeite, ja, einfach nur Frage, Sie haben jetzt drei Riesenthemen, eins wird ja schon reichen, aber Sie haben drei davon. Welche belastenden Emotionen gehen daraus hervor? Und eben, welche Big Five Lösungsblockaden sind da? Das ist was ich im Laufe der Jahre entdeckt hatte, dass wir Menschen eigentlich an immer ähnlichen Stellen festhängen. Und das habe ich dann Big Five Lösungsblockaden genannt.
Das ist gut, nachdem wollte ich dich nämlich fragen, was sind die denn?
Ja, was die sind, naja, gefunden hatte ich die, weil ich an den Klopftechniken geforscht hatte und ich habe gesehen, das ist wirklich frappierend schnelle Emotionsregulationen damit gibt. Also Angstreduktion, auch traumatischer Stressreduktion. Belastende Emotionen kann man extrem schnell damit reduzieren, bei ganz vielen Menschen. Also wirklich in einer Sitzung kann man da richtig viel bewegen. Aber es gab immer wieder so 10-20% der klinischen Situation, wo sich gar nichts geändert hatte. Mhm. Da habe ich wie verrückt mit den Leuten geklopft und es hat sich nichts verändert. So, und die, was in der Literatur so beschrieben war und auch die Ausbilder, die ich hatte in dem Feld, das hat mich nicht wirklich überzeugt. Und deswegen habe ich dann weitergesucht und habe die Leute ganz genau analysiert, was ist bei denen in dem Moment vorhanden, wenn sich nichts tut beim Klopfen. Und dann habe ich gemerkt, dass die alle was Ähnliches an Bord haben. Also 5 Dynamiken, kann ich auch gleich erzählen, welche das sind. Und die habe ich dann die Big 5 Lösungsblockaden genannt, mit denen man, also an denen man mit Klopfen oder mit anderen Zwischenhirntechniken auch nicht arbeiten kann. Da muss man in den präfrontalen Kortex wieder gehen. Also muss mit Sprache und mit Verstehen arbeiten. Mhm. Also der erste ist Selbstvorwurf. Also wenn ich mir selbst einen Vorwurf mache, dann ist es ja sagen eine Belastung meiner selbst und das blockiert tatsächlich einen Lösungsprozess. Wahrscheinlich auch, weil wir quasi Belohnungsnetzwerke blockieren und damit das Dopamin runterfahren und Bestrafungsnetzwerke aktivieren im Gehirn. Dann gibt es Fremdvorwürfe. Also wenn ich einem anderen einen Vorwurf mache und dieser Vorwurf mich nicht stärkt, sondern schwächt. Und das ist allein schon mal eine sehr spannende Unterscheidung. Das habe ich früher nicht so gesehen, dass es unterschiedliche Fremdvorwürfe gibt. Und ich habe dann gesehen, wenn ich einem anderen einen Vorwurf mache und der mich schwächt, der Vorwurf, dann habe ich eine Lösungsblockade da. Weil ich den anderen auch ein bisschen in seiner, ich sag mal, Täterrolle stabilisiere und mich in meiner Opferrolle. Beziehungsweise, weil ich auch Belohnungszentren runterfahre und Bestrafungszentren, jetzt Fremdbestrafungszentren aktiviere. Ne?
Ich bin jetzt gerade am Mitdenken und ich überlege gerade, ja. Gibt es selbst, also Fremdvorwürfe, die mich auch stärken können?
Ja, unbedingt. Ja, klar. Die gibt es, also klinisch sehe ich weit mehr Fremdvorwürfe, die uns schwächen. Aber es gibt den Vorwurf, wo jemand sagt, das mache ich nicht mehr mit. Der hat mich da über den Tisch gezogen, der hat mich betrogen, da gehe ich hin. Der werde ich mich jetzt trennen oder der mit dem rede ich Tacheles. Ich rufe sofort meinen Anwalt an. Also ich komme in die Selbstwirksamkeit. Man merkt, der stärkende Fremdvorwurf führt dazu, dass ich in die Selbstwirksamkeit komme und handel.
Ja.
Und sich das auch gut anfühlt, das Handeln. Und dann ist es safe. Da muss man nicht dran arbeiten. Ganz im Gegenteil, den Fremdvorwurf nutze ich diese Energie,
um zu klären.
Ja. Mhm. Aber wir in den Beratungen und Therapien sehen wir wahnsinnig oft Fremdvorwürfe, die uns schwächen. Du hast mich nicht gesehen. Hättest du mich nicht so behandelt, dann wäre das nicht passiert. Und das ist so.
Dann also ist man gleich in dieser Opfer-Täter-Dynamik drin.
Genau. Opfer-Täter-Rolle, in die man so reinrutscht. Inhaltlich natürlich zutiefst berechtigt allermeistens. Aber das ist ja das Verrückte, dass die Inhalte oftmals komplett überschätzt werden. Die sind gar nicht so zentral wie die Beziehungsdynamiken, die da unter sozusagen lungern. Ne? Mhm. Von daher gibt es stärkende und schwächende Fremdvorwürfe, behandelt werden nur die Schwächenden. Dann gibt es eine Erwartungshaltung an andere. Das ist was ganz tricky. Das ist das Letzte, was ich auch gefunden hatte. Das ist sowas wie, ich kann doch wohl erwarten, dass meine Eltern einsehen, dass aus mir was geworden ist. Ich kann doch wohl erwarten, dass mein Chef uns ab und zu lobt. Mhm. Ich kann doch wohl erwarten, dass mein Mann, meine Frau dieses, jenes, das tut oder lässt. Ich kann doch wohl erwarten, dass meine Nachbarin mich morgens grüßt. Das kann man natürlich alles erwarten. Das sind ja alles lupenreine Anliegen. Nur was eint diese Anliegen? Ich selbst kann sie nicht erfüllen, sondern ein anderer muss tätig werden, um mein Anliegen zu erfüllen. Und an der Stelle habe ich mich strategisch, strukturell abhängig gemacht vom anderen. Mhm. Also ich habe denen quasi die Deutungsmacht über mich gegeben und die Funktion. Und das fühlt sich dann eben nicht gut an. Und oft haben wir so ein Gefühl von Nichtwirksamkeit, was wir da empfinden. Und auch wenn unsere Erwartungen nicht erfüllt werden, das ist auch eine leichte Kränkung. Das ist eine leichte narzisstische Kränkung. Mhm. Also ich weiß nicht, kann sich ja jeder mal fragen, wenn man so Leute freundlich grüßt irgendwo und die grüßen nicht zurück. Wenn man ganz gut drauf ist, denkt man, naja, dann nicht. Aber es könnte auch sein, dass man so denkt, Arschloch oder sowas. Ne? Ja. Warum muss ich den jetzt entwerten, nur weil der nicht zurückgrüßt? Ja, vielleicht, weil es ein bisschen wie eine kleine Kränkung angefühlt hat. Also dass diese Dynamik steckt in der Erwartungshaltung. Und ich habe dem anderen eben eine Macht über mich gegeben, eine Fernbedienung für mich in die Hand gerückt sozusagen. Dann gibt es die Altersregression als Big Five Nummer 4. Das ist mir schon ganz früh aufgefallen bei den Auftrittscoachings. Die meisten Leute, die Auftrittsstress haben, fühlen sich in dem Moment nicht so alt, wie sie sind, sondern kleiner oder jünger.
Ja.
Manchmal nur ein paar Jahre, manchmal Jahrzehnte jünger sogar. Und das ist echt spannend, weil das aus hypnotherapeutischer Sicht ist die Altersregression eine Trance, eine Problemtrance im Grunde. Mhm. Also ich habe in dem Moment nicht wirklich auf der Platte, wie alt ich in echt bin.
Ja.
Und wirklich Trance habe. Manchmal hört man sogar, dass die Stimme der Leute jünger ist. Nein, da traue ich mir jetzt nicht zu oder so. Übrigens, der Volksmund kennt das sogar. Der sagt nämlich, ich habe mich da so klein mit Hut gefühlt. Also das ist genau das, was der Volksmund beschreibt, ist der hypnotherapeutisch gesehene Altersregression. Und wenn ich in der drin stecke, ja, dann habe ich ein Riesenproblem. Also das entdeckt hatte ich das bei einer, oder nicht bei einer, aber die klassische Fall war damals vor Jahrzehnten eine Geigerin, die sagte, ah, sie hat so Stress beim Spiccato spielen, das ist so springender Bogen. Und dann sagte ich im Orchester, und dann sagte ich, wie alt fühlen Sie sich denn da? Ja, wie 8, sagte sie. Sag ich, okay, wie alt sind Sie jetzt? Ja, 39. Wann haben Sie mit der Geige angefangen? Mit 9. Also die hat sich gefühlt, wie zu einer Zeit, wo sie noch gar keine Geige gespielt hat. Wo sie das gar nicht
spielen konnte, ja.
Also das Gehirn der 8-Jährigen weiß gar nicht, was man mit so einem Stock und so einem Kasten da macht. Ne? Und Spiccato, sag mal, ist schon eine motorische Herausforderung. Das ist man nicht, macht man nicht gleich im ersten Jahr. Ne? Muss man erstmal so ein bisschen Bogen hin und her streichen. Und dann habe ich sie gefragt, was ist denn das Beste daran, dass sie jetzt 39 Jahre Lebenserfahrung und 30 fette Jahre Geigenerfahrung haben? Das war meine Frage. Und dann hat sie gefühlt ein paar Minuten überlegt, waren wahrscheinlich nur 20, 30 Sekunden. Und dann fing sie auf einmal an zu lachen und sagte, ja, dann kann ich alles spielen, wenn mir das bewusst ist. Das heißt, dann war sie rausgekommen aus der Altersregression. Und das ist wirklich, wirklich faszinierend. Bis hin dazu, dass Menschen, die sehr, sehr Schlimmes erlebt haben, oftmals noch gar nicht, also als Kinder und immer wieder, noch gar nicht kontinuierlich durch die Augen des Erwachsenen durch die Welt gegangen sind. Da geht es dann wirklich, das ist die haupttherapeutische Arbeit, das Erwachsenen-Ich sozusagen zu stärken oder den Gegenwart sozusagen Präsenz zu stärken. Das ist Big Five Nummer 4. Und Big Five Nummer 5 ist das komplizierteste, aber irgendwie natürlich dann auch interessanteste. Das sind die parafunktionalen Loyalitäten mit anderen im Leid. Es gibt bei uns Menschen, ja, weil wir Bindungswesen sind, also durch Liebe verbundene Wesen, gibt es bei uns ja das Phänomen, dass es uns schlecht gehen kann, wenn es uns Nahestehenden auch nicht gut geht. Bis hin dazu, dass wir schwer krank werden und suizidal werden können, wenn es anderen sehr, sehr, sehr schlecht geht. Also wenn meine Vorfahren was ganz, ganz Schlimmes erlebt haben, dann kann ich eben nicht einfach sagen, boah, Leben ist super, ich genieße das alles hier und bin total erfolgreich. Die Verletzung einer Loyalität macht ein schlechtes Gewissen. Also das könnten jetzt auch Zuhörerinnen und Zuhörer merken, das sind Menschen, die sagen, immer wenn es mir gut geht und wenn es richtig erfolgreich wird, dann kriege ich so ein schlechtes Gewissen auf einmal. Und da könnte eine unbewusste Loyalitätsdynamik hinterstecken. Es gibt natürlich auch positive Loyalitäten mit anderen, Nahestehenden, klar, aber es gibt die negativen auch. Und nicht nur interpersonell, sondern auch intrapersonell. Also es kann sein, dass es sozusagen, wir sprechen ja heutzutage in der Persönlichkeitspsychologie von verschiedenen Persönlichkeitsanteilen, Ego-States. Und es kann sein, dass es einen Anteil in mir gibt, der sich noch sehr genau daran erinnert, wie das war, damals das Schlimme zu erleben. Und wenn ich jetzt als Erwachsener sage, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf diese scheiß Vergangenheit, jetzt mach mal einen Strich drunter, ne? Jetzt gucke ich nach vorne, dann fühlt dieser Anteil, dieser Persönlichkeitsanteil, dieser Ego-State sich vielleicht nicht gesehen und hat das Gefühl, das erlebte Leid wird nicht gewürdigt. Und das ist immer sozusagen ein absolutes No-Go. Vorhandenes Leid muss gewürdigt werden. Machen wir oft nicht. Ich will da nicht hingucken, weil es so doof war. Ja, bringt aber nichts. Würde ich total appellieren, das Leid zu würdigen, damit dann wirklich alle inneren Instanzen offen für Veränderung sind. Ne? Das sind die Big Five Lösungsprogramme. Wenn man alle 5 am Start hat, dann gibt es einen Fachausdruck, das ist das Full House Syndrom.
Das Full House Syndrom. Das klingt wie eine gute Kartenabfolge auf der Hand. Ist es aber nicht so.
Ja, genau. Na, und das Spannende bei PEP ist, dass es eine ganz klare Grammatik hat. Das haben nicht viele Methoden im Bereich von Psychotherapie, dass man so ganz genau weiß, diese klinische Herausforderung, da muss ich das machen, da kann ich das machen, da, das, da, das. Das haben immer wieder Seminarteilnehmer gesagt, dass das für sie eine extrem präzise Grammatik hat, die sie woanders so nicht gesehen haben. Und den Begriff fand ich schön, weil den hatte ich gar nicht so auf der Platte. Und als so ein neuer Begriff macht ja sofort einen Realitäts-Shift sozusagen. Dann dachte ich, das stimmt. Also und das aktiviert natürlich dann bei den Anwendern auch die Erfahrung von Selbstwirksamkeit.
Und wie kamst du auf diese Grammatik? Also weil du hast dir das System ja irgendwann mal ausgedacht oder zusammengetragen aus unterschiedlichen Faktoren.
Ich habe ja bei Fred Gallo damals diese Klopfausbildung gemacht. Ne? Das war nun aber sehr kompliziert, dann mit Muskeltest und energetischen Wirkhypothesen und so. Ja, ich habe das auch unterrichtet, aber kaum einer hat das wirklich angewandt in der Praxis. Dann habe ich gemerkt, dass ich in der Praxis ganz anders arbeite und in den Coachings, als ich das am Wochenende dann in diesen Kursen unterrichte. Ich hatte dann diese Gallotechniker unterrichtet und als mir das klar wurde, dass ich anders arbeite, als ich unterrichte, dachte ich, das geht doch gar nicht. Mhm. Also warum unterrichte ich denn noch so oder warum unterrichte ich nicht so, wie ich es auch in der Praxis selbst mit großem Erfolg mache? Und dann habe ich eben gemerkt, okay, ich kann das nicht mehr unterrichten, habe mich da bedankt bei ihm und alles Gute gewünscht und dann, und das war gut, das war eine innere Befreiung, wo ich dann überlegt habe, was lasse ich drin von dem, was ich schon klasse fand, was schmeiße ich raus und was muss ich reinholen, was mir da gefehlt hat. Und das war dann im Grunde die Geburtsstunde von PEP, so 2008 rum, muss das, 7-8 muss das gewesen sein. Und dann habe ich eben gesehen, okay, das Klopfen ist super. Da muss man, und egal jetzt, wo man genau klopft, das ist alles immer ziemlich wirksam und zur Emotionsregulation hilfreich. Und dann haben wir, also man denkt dann an belastende Themen und klopft dann bestimmte Punkte hier. Ne? Das sieht dann irgendwie so aus, sieht alles ein bisschen putzig aus, ne? Ist aber neuronal hochspannend, weil ich wahnsinnig viele neuronale Informationen ins Gehirn hochjage. Dann habe ich eben ganz naiv erstmal geguckt, wieso funktioniert das bei einigen eigentlich nicht. Dadurch habe ich die Big Five Lösungsblockaden gefunden. Mhm. Und mit dem kam ich dann ungeheuer schnell in tiefere Schichten, in tiefere psychodynamische und systemdynamische Schichten, weil die eben sehr vermint sind auf der Beziehungsebene und auch auf der Ich-Beziehungsebene. Und dann habe ich eben noch was entwickelt, das hat was mit dem Selbst-, mit dem Auftrittscoaching sicherlich zu tun, weil da ist mir ganz, ganz früh bewusst geworden, wie wichtig die Rolle des Selbstwertgefühls ist. Also eigentlich erst im Auftrittscoaching und dann natürlich ziemlich schnell danach auch in allen anderen Bereichen. Das Selbstwertgefühl ist im Grunde sowas wie das Immunsystem des Bewusstseins.
Mhm, schöner Vergleich, ja.
Ist, ne? Wenn mein Immunsystem im Keller ist, mein Selbstwert oder mein Bewusstseinsimmunsystem, dann fange ich mir jeden Erreger ein, der herumschwirrt. Und es gibt ja Emokokken, Kognokokken und Narrativokokken und Empörokokken. Das sind alles so Kokken, die ich dann in Instagram geschrieben habe.
Sehr
die
gut.
Tatsächlich in der Welt umherschwirren. Also es gibt ja immer wieder Gedanken von irgendwelchen Leuten und dann infiziert man sich an diesen Gedanken. Ne? Und dann ist es meine Beobachtung gewesen, je geringer das Selbstwertgefühl, desto geringer mein Immunschutz. Und das fand ich spannend, da habe ich dann geforscht und habe dann eben gesehen, okay, also im Bereich von Depressionen, von Suchterkrankungen und eben auch von Auftrittscoachings, da braucht man Selbstwerttraining, das ist das A und O da auch oft. Ne? Und dann gab es eben noch ein Tool, das auch unheimlich kompliziert war damals bei Fred Gallo, wo man so mit Muskeltest bestimmte Sachen getestet hat, ob das stimmig oder unstimmig ist. Und das war nicht sehr stabil und war auch nicht, aus ganz vielen Gründen, die ich auch beschrieben habe, war das nicht wirklich plausibel. Und da habe ich dann was weiterentwickelt daraus, wo man Testsätze ausspricht und dann reinspürt, ob das stimmig oder unstimmig ist. Und das war dann im Grunde der komplette Burner. Also zum Beispiel könnte ich dann aussprechen, meine Eltern haben es mir erlaubt, grenzenlos glücklich, gesund und erfolgreich zu sein. Und zwar nicht als Frage gestellt. Mhm. Könnte man auch nochmal einen Test machen. Ne? Wenn ich die Frage stelle, haben deine Eltern dir eigentlich erlaubt, grenzenlos glücklich, gesund und erfolgreich zu sein, könnten die Zuhörerinnen und Zuhörer sich jetzt mal abchecken und die Frage auf sich wirken lassen. Also ich wiederhole dir nochmal, haben deine Eltern dir eigentlich erlaubt, grenzenlos glücklich, gesund und erfolgreich zu sein? Oder ich spreche diesen Satz als Testsatz aus. Also meine Eltern haben mir erlaubt, grenzenlos glücklich, gesund und erfolgreich zu sein. Und dann reinspüren. Mhm. Aber nochmal wiederholen, meine Eltern haben mir erlaubt, grenzenlos glücklich, gesund und erfolgreich zu sein. Und dann reinspüren. Und wenn man, das habe ich mit tausenden von Leuten gemacht, also in Hauptvorträgen.
Also ich mache gerade mit, ich bin gerade bei einem, also nicht beim klaren Jein, aber auch nicht beim klaren Nein. Also
außer wenn so ein Mittel. Das ist ja erstmal das Ergebnis, aber wo ist der wo ist die Aufmerksamkeit nach der Frage? Wenn man mal so eine zeigen sollte an seinem Körper, wo ist mein körperlicher Aufmerksamkeitsfokus nach der Frage? Wo ist die? Die meisten sagen hier irgendwie.
Ja, wäre es bei mir auch. Ja, wäre bei mir auch.
Genau. Ja. Nach dem Aussprechen, wo ist es da, da sagen die meisten irgendwie hier. Das ist ja schon mal ein wahnsinniger Unterschied. Neuronal ist das der absolute Turner. Ich bin nicht nur hier, da ist die Repräsentanz meines Kopfes. Ich bin hier und da ist die Repräsentanz meines Körpers. Und jetzt wissen wahrscheinlich viele, was brauche ich, um gute Entscheidungen zu treffen? Körpersignal. Ich brauche somatische Marker. Wenn ich keine Signale von meinem Körper kriege, kann ich mich nicht mehr entscheiden. Ja, also ob ich das esse, ob ich jetzt rumhänge oder Sport mache, ob ich den anrufe oder das lasse anzurufen. Wir haben ja tausende von Entscheidungen am Tag. Und die werden immer über Körperimpuls auch sozusagen aktiviert.
Absolut.
Und wenn ich den Körperimpuls nicht wahrnehme, dann bin ich nicht mehr so entscheidungsfähig. Bis hin dazu, dass Menschen, die im Präfrontalhirn einen Tumor haben und deswegen den Körper nicht mehr wahrnehmen können, die können sich gar nicht mehr entscheiden.
Ja, das hat ja Damasio auch super beschrieben in seinem
Buch. Genau. Damasio hat die Sachen super beschrieben. Und deswegen, diese Testsätze aussprechen und reinspülen, spült viel, viel schneller unbewusste Dynamiken und Material hoch, als wenn ich eine Frage stelle.
Mhm.
Die Frage, ich sage immer, die Frage kommt ins Ohr und verschwindet im Gehirn. Und das aussprechen lassen lässt meinen ganzen Körper sozusagen resonieren. Und wenn da irgendwo ein Persönlichkeitsanteil ist, der sagt, na, das stimmt aber nicht, dann merkt man das als inkongruent. Also viele sagen dann, kann ich nicht so sagen oder kriege ich richtig Stress, wenn ich sage, oder fange an zu weinen spontan.
Mhm.
Also das haben wir so oft wirklich Material hochgespült, das war spannend. Und so mit diesen Klopfen und Big Five, Selbstwerttraining und dieses unbewussten Dynamiken sozusagen bewusst machen und transformieren, damit war das auf einmal eine Psychotherapie-Methode oder auch Coaching-Methode, die mit der man ungeheuer schnell wahnsinnig viel machen konnte.
Ja. Hast du noch andere so Testsätze?
Ja, es gibt ja so ein Tool, diesen Kognitionskongruenztest, da sind 50 Testsätze drin. Also zum Beispiel könnte man jetzt mal auch, wenn es jetzt um Business und Coaching geht, ne, könnte man mal aussprechen lassen, wenn man jetzt das Ziel hätte, ich möchte richtig, richtig erfolgreich sein. Ne, das ist doch oft ein Anliegen im Coaching.
Ja, das ist eines der höchsten Anliegen, die ich bei mir habe.
Genau, so. Das können wir mal aussprechen, ich bleibe in Sicherheit, wenn ich richtig, richtig erfolgreich bin. Es bleibt sicher für mich, wenn ich richtig, richtig erfolgreich bin.
Ja.
So, und da spürt man ganz oft hoch, nein, dann wird es gefährlich. Warum auch immer. Die Inhalte, also die qualitativen Inhalte können vielschichtig sein, das kann man dann auch noch klären, aber wichtig ist ja, wenn mein Nervensystem denkt, es wird gefährlich, wenn ich richtig, richtig erfolgreich bin, ja, dann werde ich dafür sorgen, dass ich nicht richtig, richtig erfolgreich bin. Ist doch klar.
Ja, klar.
Ne? Das heißt, damit habe ich dann wieder eine rote Ampel, ich nenne das auch roten Ampeltest, wir können die roten Ampeln auf grün stellen dadurch, habe ich wieder eine rote Ampel hochgespült. Ne? Bis hin dazu, jetzt bei ganz schwierigen Themen, ich habe es verdient, mein Ziel zu erreichen. Wenn jemand sagt, ich möchte meine Ängste überwinden, dann könnte man einen Test das aussprechen lassen, ich habe es verdient, meine Ängste zu überwinden. Und dann gibt es wirklich immer wieder Menschen, die sagen, kann ich nicht.
Darf ich nicht sozusagen, ja.
Wo man so denkt, ey, das müsste doch eigentlich logisch sein, dass man es verdient hat, sein Ziel zu erreichen. Nee, ist es eben nicht. Und dann spürt man eine unbewusste, und viele sind echt überrascht. Die sagen, wie jetzt, das gibt's doch nicht. Was, das war da? Und dann kann man daran arbeiten. Also dann würde ich das dann, so wie ich das sonst mit den ganzen anderen Dynamiken mache, auch daran arbeiten. Und eine ganz, ganz beeindruckende Beobachtung und Entdeckung von mir war, dass ich eben gesehen habe, wenn Menschen was Schlimmes erlebt haben, im Bereich von Traumatisierung, dann ist oftmals das Symptom, was sie haben, also ich habe dann immer wieder gesehen, denen ging es letzten Endes nicht wirklich total gut. Also da oftmals ein bisschen besser oder auch deutlich besser, aber es blieb immer noch so eine Restsymptomatik. Und dann ist mir irgendwann klar geworden, dass das Symptom oder das Restsymptom oftmals der letzte Zeuge dafür ist, dass was Belastendes, Schwieriges oder Schlimmes passiert ist.
Mhm.
Und wenn das Symptom weg wäre, dann hieße das ja, so schlimm war es doch gar nicht. Und das darf wieder nicht passieren, weil das Leid muss gewürdigt sein.
Ja.
Dann ist mir klar geworden, dass oftmals die Symptome Restzeugen sind, der letzte Zeuge sind dafür, dass was Schlimmes passiert ist. Und das ist super aufregend, weil das ist was, wo ich jetzt früher höchstens nach Stunden mal draufgekommen wäre, dass es so eine Dynamik gibt. Ne? Aber jetzt kann ich sie direkt sozusagen testen und gucken, ob da was aufpoppt oder nicht. Das ist schon auch disruptiv, muss man sagen, was wir da beobachten können. Und enorm hilfreich. Und aber das ist ja auch spannend, es passt total zu dem, was ich sonst in psychotherapeutischen Schulen ja weiß und gesehen habe und kenne. Also es passt total zu psychoanalytischen Diagnostik, dieses Tool, was ich entwickelt habe. Ne?
Ich finde das gerade auch nochmal einen richtig, richtig spannenden Zusammenhang. Ich habe 2017, 2018 ein großes Flüchtlingsprojekt mit 120 Flüchtlingen geleitet. Und da haben wir tatsächlich auch, also es waren, da waren 24 Coaches und auch Deutschlehrer und alle möglichen waren dann quasi in meinem Team mit drin. Und wir haben auch mit Klopftechniken gearbeitet in der Zeit. Und ich finde es gerade richtig spannend, weil das hat super funktioniert. Wir hatten da tolle Ergebnisse. Gleichzeitig den Aspekt, den hätte ich damals, glaube ich, gerne schon gekannt, den du gerade gesagt hast.
Ja. Und das ist ja auch, wenn ich mit Leuten, die in eine andere Sprache sprechen, klopfe, das geht ja ganz gut. Weil wir das Klopfen, da brauchen wir nicht viel Sprache.
Genau.
Aber wenn es um solche Dynamiken geht, dann ist es schon gut, wenn man sich einigermaßen verständigen kann. Ne? Ja.
Ja, stimmt. Deshalb war das natürlich auch nochmal optimal, weil, also ja. Mit im schwierigeren Sprachverständnis. Absolut. Ja. Und aber auch natürlich klar, ne, wenn mir eine Ungerechtigkeit widerfahren ist, dann möchte ich ja auch wie so einen Wächter haben, der da bleibt und sagt, hey, aber das war falsch. Das darf nicht richtig sein.
Genau.
Wie gehst du dann im nächsten drauf ein? Also was wäre dann der nächste Schritt dazu?
Also jetzt bei dem letzten Zeugen, also immer bei all diesen Dynamiken erstmal eine Anerkennung, dass es so ist, eine Würdigung, dass es so ist. Und dann machen wir das so, dass wir wieder mit einem haptischen Stimulus arbeiten. Also ich unterm linken Schlüsselbein kann man so kreisen dann und dann einen Satz aussprechen, und zwar in Würdigung, dass es so ist, auch wenn mein bisheriges Symptom oder mein Restsymptom der letzte Zeuge dafür ist, dass ich was Schlimmes oder Belastendes erlebt habe, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin, bleibe in Sicherheit und gehe meinen ganz eigenen Weg. Das könnte so eine Transformation sein. Und dann muss ich aber noch etwas mitgeben, damit sich tatsächlich was verändert zum Guten hin. Und dann würde ich formulieren sowas wie, wenn es mir jetzt, also wenn das Ziel jetzt zum Beispiel ist, dass es mir gut geht und ich glücklich und gesund bin, wenn ich jetzt glücklich und gesund bin und erfolgreich, bleibt gewürdigt, dass ich Schwieriges, Schlimmes oder sogar die Hölle erlebt habe. Mhm. Und in dem Moment ist es sozusagen eine Würdigung des Belastenden, und es geht. Und die Leute, das ist ja auch spannend, aus hypnotherapeutischer Sicht würde man ja sagen, ja, sowas Belastendes darf man doch gar nicht benennen. Die Klienten sagen, doch, es muss sogar sein. Ich will das würdigen, dass es so schlimm war. Und nur wenn ich das mache, für was Neues und für die Zukunft. Ne? Das ist schon sehr spannend.
Jetzt möchte ich noch eine Nerd-Frage stellen, die jetzt eher für mich als für die Zuschauer sind, weil du jetzt gerade sagtest, aus hypnosystemischer Sicht, aber in dem Moment bin ich ja schon wieder aufgebaut, weil ich schon einen Teil gearbeitet habe, oder? Ich würde ja das würdigen aus einer Position der Stärke heraus.
Ja, klar. Ja, logisch.
Genau, das war jetzt für mich nochmal wichtig.
Ja, trotzdem benennt man ja das Belastende. Dann würde man aus hypnotherapeutischer Sicht schon Bedenken haben, ob das so okay ist, das Belastende so sehr zu formulieren. Ne? Ob man es nicht lieber klausuliert oder sowas. Ne? Aber die Klienten sagen oft, nee, ich möchte das genauso benennen. Ne? Wenn es mir jetzt gut geht und ich erfolgreich und glücklich bin, bleibt gewürdigt, dass ich fast verreckt bin. Also so bis dahin. Ne?
Ja.
Also, und das ist schon eine krasse Formulierung. Aber das muss man genau auch heraustitrieren mit den Klienten. Manche sagen dann auch, möchten dann nur formulieren, bleibt gewürdigt, dass ich es echt schwer hatte.
Ja.
Und dann reicht das. Also das muss man, da bin ich nicht derjenige, der das weiß, wie es richtig ist, sondern die Physiologie meiner Klienten. Also wenn die was aussprechen und ich sehe, die quälen sich ja total dabei, ne, oder das wirkt nicht wirklich befreiend, dann würde ich es nicht aufschreiben. Also ich gucke sehr genau in die Physiologie meines Gegenübers, und wenn ich das Gefühl habe, da gibt es ein Empowerment, da gibt es eine Erleichterung, da gibt es eine Verbesserung, dann würde ich das mitgeben auch. Tatsächlich als Verordnung. Also die Leute kriegen dann ein Rezept mit, da steht dann drauf, zweimal täglich 8 Wochen, will ich klar machen. Dann steht dann so ein Satz drauf, ne? Wenn es mir jetzt richtig gut geht, bleibt gewürdigt, dass ich schwer hatte.
Das ist ja auch eine coole Idee, also auch eine coole Symbolwirkung. Also machst du dann wirklich so ein rotes Rezept oder so ein grünes Rezept? Oder?
Also früher hatte ich die kleinen Rezepte dann genommen, aber die hatten dann so viele Sätze, dass ich teilweise 3, 4 Rezepte hatte, doppelseitig beschrieben, und jetzt nehme ich ein großes DIN A4 Blatt und ich tippe das jetzt auch und druck das aus, dann kann man es besser lesen. Aber das ist eine tatsächliche Verordnung. Also das ist, was wir da machen, ist im Grunde individualisierte Medizin. Das ist ja der letzte Schrei und auch total sinnvoll, dass wir nicht irgendwelche Medikamente Leute reinschütten, sondern erstmal gucken, was für ein Genotyp, was für ein Verstoffwechselungstyp haben die, und wie würde, gerade im Bereich von Chemotherapie machen wir das ja, wie muss das Präparat gemacht sein, damit es für diesen Menschen am besten wirkt.
Ja.
Und das ist man individualisierte Medizin, macht totalen Sinn, also weg von der Gießkannenmedizin hin zur Einzigartigkeitsmedizin, könnte man auch sagen. Und das machen wir mit Intep die ganze Zeit, weil wir immer gucken, was braucht derjenige, der da sitzt, wo hat er einen Selbstwerträuber, da kriegt er einen Selbstwertspender, wo hat er eine rote Ampel, da machen wir die grün, ne? Oder wo hat er einen Big Five-Blockade, und dann können wir das sozusagen transformieren.
Ja, da stößt ja offene Türen bei mir auf, weil ich das so wichtig finde, gerade auch in der Arbeit im Coaching einfach individualisiert vorzugehen.
Ja.
Absolut.
Ja, total. Ja. Naja, und das ist ja der Schatten der Wissenschaftlichkeit, könnte man sagen. Wissenschaft muss immer große Kohorten und Gruppen untersuchen, und das Design muss so sehr reduziert sein, dass es eigentlich oftmals mit der Realität gar nicht mehr so viel zu tun hat. Weil Wissenschaft das braucht. Das braucht eben extrem strenge Rahmenbedingungen, damit man eine Sache oder zwei Sachen untersuchen kann. Das ist ja auch okay und das ist ja spannend auch, aber man muss immer wieder berücksichtigen, hat das überhaupt noch was mit dem Alltag zu tun, was wir da untersuchen? Oder haben wir ein künstliches Artefakt kreiert, was eigentlich nur was über das Studiendesign aussagt und nicht über das Feld draußen? Ne? Also das ist eben, was mich ein bisschen, sag ich mal, nervt, dass wir gerade im Bereich von Medizin so eine kindliche Wissenschaftsgläubigkeit haben. Also das ist, wird nicht geguckt, wer die Studie finanziert, wie ist denn die genau gemacht, wie sehen die Daten aus, gibt es andere Studien, ist die repliziert, die Studie. Da gibt es schon eine sehr, und in der Psychologie auch, sehr große Wissenschaftsgläubigkeit. Und das ist schwierig. Also wir können nicht die Kirchen abschaffen und dann auf einmal die Wissenschaft als Religion betrachten. Ich bin totaler Fan von Wissenschaft. Aber ich finde, wir müssen viel kritischer darüber diskutieren, was da noch so Faktoren reinkommen. Bis hin zur Definition von Krankheit. Im Bereich von Psychotherapie oder von Psychiatrie ist das ja total wichtig. Beim Bluthochdruck kann man auch sagen, ja, der ist jetzt halt 150 zu 90, das ist erhöht, Punkt. Wenngleich da auch Leute entschieden haben, ab da ist es erhöht und da nicht. Ne?
Ja, und für wen, mit welchen?
Zumindest sowas messen. Oder wenn man jetzt sagt, der hat halt Entzündungsparameter, die kann man messen. Okay, dann ist es klar, der hat eine Erkrankung. Im Bereich von Psyche ist das ja gar nicht so klar. Ne? Es gibt ja diese diagnostischen Kriterien und der DSM-5, da ist es dann, wie lange darf man trauern, wenn ein Mensch sozusagen einen Menschen verliert, einen nahen Angehörigen?
Aktuell
wie lange
sind
darf
es
man
zwei Wochen.
Zwei Wochen trauern und dann heißt das Ganze Depression. Ja. Und an der Stelle, finde ich, haben die Typen sich einfach komplett verraten. Ja. Also die haben sich einfach verraten, wer sozusagen den Stift geführt hat, als sie das geschrieben haben, nämlich die Pharmaindustrie. Also ich habe nichts generell gegen Pharmaindustrie. Ne? Es gibt ja wahnsinnig tolle lebensrettende Präparate, aber im Bereich von Psychiatrie muss man da schon sehr skeptisch drauf gucken. Und auch da müssen wir gucken. Das ist auch wieder viele Präparate, das sieht super aus, wenn man die Studien anguckt. Das ist aber, das Problem ist, dass man nur die veröffentlicht hat, die gute Ergebnisse gebracht haben. Ne? Und wenn man sich mal alle Studien anguckt, auch die nicht veröffentlichten, dann sehen viele Ergebnisse vollkommen anders aus. Aber über solche Sachen wird nicht viel gesprochen. Also Medizinstudien haben wir wenig davon gehört. Manche kritischen Professoren haben da mal ein bisschen hingeguckt oder auch deutlicher hingeguckt. Aber ganz viele haben sich auch echt blenden lassen von Studien. Und das ist nicht okay. Und dann gibt es so eine Hybris der Wissenschaft und eine Entwertung der Praxis. Also im Bereich von Psychotherapie sehen wir es ganz stark. Mhm. Also da gibt es Leute, die an Universitäten sind, die sich für super schlau halten und die so ein bisschen in die Niederung des Alltags da so ein bisschen herabblicken. Und das macht keinen Sinn. Also wir sollten auch nicht auf die Wissenschaftler herabblicken, aber wir sollten uns beide auf Augenhöhe begegnen. Weil der Praktiker, der kann einfach nicht forschen. Ne? Der hat keine Zeit, kein Geld und der weiß auch nicht, wie Forschung geht. Das ist ja was ganz Eigenes. Und derjenige, der die Forschung macht, der hat oftmals nicht so viel praktische Felderfahrung.
Ja.
Also die besten Therapeuten, die besten Psychotherapeuten, habe ich doch nicht an den Unikliniken gesehen, bei den Professoren da. Das waren alle auch teilweise beeindruckende, super Typen, aber die therapeutische Kompetenz und auch die therapeutische Innovation, würde meine Beobachtung, bislang zumindest, vielleicht habe ich da auch was übersehen, aber kommt nicht aus den Unikliniken, sondern eher aus parauniversitären Institutionen und Instituten, wo eben Therapieschulen sich entwickeln und Fortbildungen und sowas machen. Ne? Also das müsste viel mehr zusammenfließen wieder. Dass die Praktiker und die Wissenschaftler sich austauschen und auch mal eben andere Wissenschaftler, nicht nur Mediziner und Psychologen, sondern mal Biologen oder Evolutionsbiologen und Soziologen mit drauf gucken. Also das sind ja die Scientokokken. Das ist ja auch eine Erregerform, die ich festgestellt habe. Wenn sich ein Wissenschaftler, der ja super sein kann in seinem Feld, wenn der sich über andere Felder äußert, mit dem gleichen Habitus, dann ist es Salonblödsinn, muss man sagen.
Ja, absolut.
Muss man echt sagen. Ja, ja. Das haben wir leider zu Corona auch viel erlebt, dass dann Einzelne, die super waren, so auf der kleinen Ebene, dann so Äußerungen gemacht haben, die das Ganze betreffen. Und da muss man verdammt sozusagen sich zurückhalten. Ich verstehe das schon, weil man natürlich klug ist und auch schon einen Bereich wahnsinnig durchdrungen hat, denkt man natürlich, ja, ich kann das andere schon auch gut einschätzen, aber da braucht man eine andere Expertise. Da braucht man dann vielleicht eine soziologische, Kinder- und Jugendpsychiatrische oder sowas, eine pädagogische Expertise. Das wünsche ich mir auch mehr, dass wir mehr Diversity sozusagen
haben. Interdisziplinäre Ansatz hier reinzugehen.
Ja. Also kein Bashen desjenigen, der nur sein Detail anguckt, aber der muss verdammt nochmal sich auf ein Detail beschränken. Sonst ist er kein Herold für Wissenschaft. Und das, wenn man mal guckt, was jetzt passiert mit dem AfD-Anwachsen, was wir haben, das hat schon damit zu tun, dass wir Corona nicht gut aufgearbeitet haben, die Corona-Maßnahmen und die Zeit, muss man wirklich sagen. Und dass viele ja auch richtig argumentieren, wenn man sagt, das ist wissenschaftlich bewiesen, mir doch egal, glaube ich nicht. Also das war, glaube ich, vor Corona hat man das nicht in so einer Kurze sagen können, ist mir doch egal. Also das war ja noch ein Grundnenner, auf den wir uns verständigt haben. Wenn die Wissenschaft etwas herausgefunden hat und das bestätigt wurde, dann ist das irgendwie sowas wie wahr. Ne? Das ist ein bisschen abhanden gekommen.
Weil das ist ein guter Punkt, ja. Das stimmt. Gerade dieses Beispiel, das du gerade gesagt hast, vor Corona wäre so ein Satz mit, ja, ist mir doch egal, heißt ja nichts, nicht gefallen.
Nicht so,
das stimmt.
Nicht so. Also natürlich gab es immer Leute, die komplett verpeilt waren, aber ein Gros der Leute hätten doch gesagt, echt, ist das untersucht? Und da, dann glaube ich das mal. Ne?
Ja. Ja, oder wie ist das untersucht? Ne?
Ja, genau. Ja.
Das ist die richtige Frage.
Ja.
Ja, ich finde das total spannend, auch diesen Punkt mit der Wissenschaft und der Praxis, weil das mir auch immer ein großer, also ich bin an zwei Hochschulen noch als Dozentin tätig und versuche da immer so meinen einen Fuß noch in zumindest, dass ich den Studierenden ja jedes Semester neue Erkenntnisse vorsetzen darf, dass ich dann in der Wissenschaft so ein bisschen drin bleibe, aber gleichzeitig auch in der Praxis bin und habe dann natürlich auch viele Diskussionen in meinem Alltag und auch neulich mit einem von mir hochgeschätzten Wissenschaftler an der gesprochen, den ich dann zu einer Frage zu Persönlichkeit gestellt habe, wie man das am besten in die Praxis rein implementiert. Und er meinte so, ja, das kann ich dir als Wissenschaftler einfach gar nicht sagen, weil dafür ist es nicht gedacht. Und dann war ich so, warum erforschen wir es? Es ist ja voll schön, wenn wir es da oben in der Luft irgendwo erforschen.
Das ist das Spannende eben. Ne? Also Da wäre schon gut, wenn eine größere Verzahnung von Wissenschaft und Alltagspraxis stattfindet, weil dann profitieren beide. Erstmal merkt man, wie manchmal die Studiendesigner eben doch mit naturalistischem Design gar nichts mehr zu tun haben und gleichzeitig sieht man, was den Leuten auf den Nägeln brennt, was man dringend untersuchen müsste. Ne?
Aber mein Eindruck ist, dass dir das bei PEP auch gelungen ist, weil du es gibt ja ein paar Studien dazu, wie ich im Vorhinein recherchiert habe, wo auch mit zum Teil mit FMRT gearbeitet wurde, wo es wirklich größere Untersuchungen gibt, wo es tolle Ergebnisse gibt, die du wahrscheinlich besser beleuchten kannst als ich. Also
wir haben erstmal geguckt, weil das natürlich Hirnforschung finden alle oder viele interessant und das wollten wir auch mal wissen, ist das, was wir da so sehen klinisch, lässt sich das neuronal abbilden. Und dann haben wir eben auf alle Fälle zwei gute Studien gemacht, die auch veröffentlicht sind als Open Access, kann man auch von meiner Homepage runterladen, in guten Neuroscience Journals und haben eben geguckt, was passiert im limbischen System, wenn Leute sozusagen Angst oder Ekel erleben und dann entweder richtig klopfen oder in der ersten Studie nur imaginativ klopfen, also sich nur vorstellen, dass sie klopfen. Und die erste Studie, die war sehr spannend. Wir haben eben dann Leuten so Bilder gezeigt im Scanner von Angst- und ekelerregenden Bildern, Fotos, und dann reagieren die Leute mit unangenehmen Gefühlen. Und dann gibt es viele Studien, die das sozusagen dann so kognitive Distanzierungsstudien, dann sagt man sich, ja, sind ja nur Fotos, hat ja mit mir nichts zu tun und dann versucht man Abstand mental hinzukriegen. Mhm. Und wir haben gesagt, nee, das machen wir nicht, wir holen die Leute dann raus aus dem Scanner, fragen die, was waren die blödsten Bilder, ja, das, das und das, denkt mal an das Bild und dann haben die geklopft. Ne? Mhm. Wir haben denen nicht erzählt, warum wir das machen. Wir haben gesagt, ja, wir wollen verschiedene Sachen messen und so, ne, und deswegen macht man ja so und so und so. Und dann sind die nochmal in den Scanner reingegangen, haben nochmal so ein Set von Bildern gesehen und sollten dann imaginativ drei Punkte klopfen. Mhm. Also sich vorstellen, hier, hier und hier vielleicht klopfen. Aber nicht sich bewegen, sondern nur imaginativ klopfen. Genau. Und das Ergebnis war schon spektakulär. Also die haben eine Emotionsregulation gehabt, eine deutliche, und etwas Kontraintuitives ist passiert. Normalerweise in diesen Distanzierungstechniken, da geht der Arousal geht runter und die Amygdala-Aktivität geht runter. Mhm. Und bei uns ist festgestellt worden, Arousal geht runter, aber die Amygdala-Aktivität geht rauf. Das heißt, irgendwas ist da aktiviert. Was das genau bedeutet, weiß ich noch gar nicht. Aber es klingt so ein bisschen, als wäre da die Prozessverarbeitungsaktivität irgendwie raufgegangen. Und das war spannend.
Das
war
wirklich spannend. Super spannend. Ich arbeite ab und zu mal, oder nicht nur ab und zu, sondern auch häufig mit der Technik von der Introvision. Ich weiß nicht, ob die dir was sagt, von der Uni Hamburg. Mhm. Und da ist es ja auch im Endeffekt so, dass es so ein, ich sag immer, es ist wie ein meditativer State, in dem ich bin. Und dann ist es ja auch so, dass angeblich an der, also ich habe keine Studien dazu gemacht, deshalb weiß ich nicht, was in der Amygdala abgeht, aber dass es einen Einfluss auf die Amygdala hat. Und da kann ich mir das ähnlich vorstellen, weil ich bin quasi in der Aktivität drin, aber gleichzeitig bin ich ja distanziert. Und was Ähnliches passiert ja mit Klopfen auch, weil ich im Jetzt bin. Das war jetzt so gerade meine...
intuitiv nachfühlen kannst, ob die Amygdala-Aktivität erhöht oder das, glaube ich, geht gar nicht. Man kann nur merken, Arousal geht runter. Ja. Meine Aktiviertheit geht runter, aber was dann neurobiologisch passiert, das müsste man, glaube ich, messen.
Das müsste man messen, ja. Aber das finde ich gerade spannend, weil...
Das ist schon interessant. Und dann die zweite Studie war eine größere, Flugangst-Probanden gesucht und gefunden. Also Leute, die echt nicht mehr in den Flieger steigen, weil sie Flugangst haben, haben die in eine Röhre gesteckt, haben dann nochmal neben den anderen Bildern noch Flugzeugfotos und sowas gezeigt. Und dann war auch wieder zu sehen, dass die klinisch massive Flugangst haben. Und dann haben die ein Coaching gekriegt, eine Sitzung. Und bei denen ist, ich weiß nicht mal wie viel Prozent, also ich glaube, danach hatte keiner mehr oder eine klinisch relevante Flugangst. Also das bei einer Sitzung ist das alles in den Keller gegangen sozusagen. Das war auch spannend. Aber das ist im Grunde ist das ja alles nur Emotionsregulation und das ist nicht so kompliziert, könnte man sagen. Wenn man die Klopftechnik kennt, dann weiß man, das kann echt schnell gehen. Was viel aufregender ist und wo es dann eben nicht viele Studien zu gab, war das Thema Depression. Das ist ja ein häufiges Phänomen, eines der häufigsten Erkrankungen, die wir haben. Lebenszeitprävalenz, also 20, 30 oder 40%, ich weiß nicht aus dem Kopf, aber also dass ein Mensch im Laufe seines Lebens mal so eine depressive Phase hat, das ist relativ ausgeprägt. Kennt ja auch jeder irgendjemanden, vermutlich. Zumindest seitdem es nicht mehr so tabuisiert wird. Mhm. Ne? Früher wurde das tabuisiert, dann hat man dann gesagt, der hat Rücken und so, dabei hat er dann eine Depression. Und dann haben wir, da gab es aber nicht viele Klopfstudien. Es gibt die Klopfstudien, die es gibt ja viele und die auch sehr beeindruckende Ergebnisse haben. Das ist immer EFT, aber das ist im Grunde sehr vergleichbar. Ob ich jetzt hier klopfe als erstes, da oder da oder da, das ist alles ziemlich ähnlich. Das heißt, die Klopfstudien haben bei Angst und bei PTSD haben die sehr gute Effekte, extrem gute Effekte. Aber zu Depressionen gab es kaum was. Es gab mal ein Gefühl von Depressivität, sozusagen behandelt wurde, auch mit guten Ergebnissen, aber eine ganze Depression ist ja mehr als nur so ein Gefühl. Das
Gefühl, ja.
Dann haben wir gesagt, so jetzt will man nochmal eine neue Studie gern machen, aber jetzt nicht wieder Angst oder Typ 1 Trauma, sondern eben Depression, weil es so ein häufiges Phänomen ist. Und dann haben wir eben ein Studiendesign entwickelt, wo wir nur 12 Sitzungen machen, das ist schon mal eine Hausnummer. Ne? Mhm. Die meisten Studien sind 20 oder 25 Sitzungen. Und wir haben sehr diszipliniertes Studiendesign entwickelt, wo die Leute wirklich alles aus PEP anwenden müssen. Also Emotionsregulation und Big Five Transformation, die roten Ampeln, die innerlichen unbewussten roten Ampeln auf grün stellen und ein Selbstwerttraining. Ja. Das war wirklich sehr klare Ansage, das muss gemacht werden. Ne? Und damit es auch vergleichbar ist. Und das haben wir gemacht. Und mit zwei Gruppen, also 48 Patienten insgesamt. Und die erste Gruppe ist schon, also ich darf jetzt noch nicht so viel erzählen, weil die Sachen ja noch nicht veröffentlicht sind. Da sind ja Masterarbeiten und Doktorarbeiten dran. Jetzt haben wir in 3 Wochen, glaube ich, eine Besprechung. Dann werde ich mal fragen, was darf ich denn jetzt schon mal hier zitierfähig äußern? Aber es ist so viel kann man sagen, dass es beeindruckende Ergebnisse sind in der ersten Gruppe. Das weiß ich jetzt schon. Und vor allem auch, und das kann man schon sagen, ein Ergebnis gab es ja schon in der dritten oder vierten Supervisionssitzung. Wir haben ja alle 14 Tage eine Supervision gehabt, die Therapeuten. Da haben nämlich einige von denen gesagt, das macht mir wieder total Spaß, mit PEP zu arbeiten. Und ich arbeite jetzt viel mehr mit den anderen Patienten auch mit PEP. Und denen tut es auch gut. Also das war eigentlich ein Ergebnis, wo ich gar nicht mit gerechnet hatte. Ne? Weil das sind ja Therapeuten, die auch andere Methoden an Bord haben. Ja. Und manchen rutscht PEP auch weg, weil... um PEP gut zu machen, ist es schon ganz gut, wenn man das auch auswendig kann. Ne, so. Und die Prozesse laufen ziemlich schnell. Also man hat dann schnell eine Veränderung. Und dann, wenn ich dann nicht weiß, was könnte ich jetzt machen, dann kommt oftmals so ein Vakuum sozusagen. Ne? Und die wurden sehr gut geschult, die Therapeuten. Das hat ihnen schon Spaß gemacht. Und dann haben sie wieder ein bisschen Feuer gefangen. Und das war eben spannend, dass sie sagten, ich mache das mit viel mehr anderen Patienten jetzt auch. Und mir macht die Arbeit viel mehr Spaß jetzt wieder. Und die profitieren total davon. Ne?
Das klingt richtig spannend und vor allem ist es ja auch immer so, also so meine Erfahrung ist mit Ängsten, so auch wenn ich jetzt mit Führungskräften zum Beispiel arbeite, irgendwie wenn es dann einen Vortrag gibt und wir daran arbeiten, Ängste finde ich relativ easy, da freue ich mich immer, weil es schnell Besserung gibt, aber gerade bei sowas wie einer Depression, das dauert ja viel länger, also es ist viel schwieriger.
anderes dran. Ja, es hat auch länger gedauert, um zu entstehen oftmals. Ja. Und verschiedenen Ebenen gucken, wo man was verändern muss. Und noch, das ist ja was ich noch sagen wollte, eine Vorstudie erstmal, die wir auch gemacht haben, um zu gucken, was müssen wir in einer größeren Studie anders machen. Und wenn die Ergebnisse jetzt veröffentlicht sind, dann wollen wir mit diesen Ergebnissen an die Krankenkassen rantreten und mal sagen, wollen wir nicht mal eine Methode untersuchen, wo man in 12 Sitzungen wirklich viel erreicht, Standardverfahren und dann ein paar hundert Patienten zum untersuchen. Weil es ist ja, also wenn man sich mit schneller wirksamen Methoden auskennt, dann ist man ein bisschen überrascht, wie lange in den Standardverfahren noch therapiert wird für eigentlich nicht so große Herausforderungen. Was dann dazu führt, dass die wirklich schwerkranken Patienten durchs Netz fallen. Ne? Und Ängste, Anpassungsstörungen, Depressionen, das ist was, wo man schon beschleunigen kann.
Das finde ich irre spannend. Da werde ich auf jeden Fall dranbleiben,
Michael. Das ja, nicht. Ich wundere mich auch, dass die Krankenkassen keine Scouts rumschicken oder keine Leute, die eben das Feld mal sondieren, wo gibt es neue Ansätze, die vielversprechend sind, weil die haben doch Forschungsabteilungen. Die könnten doch sagen, wir machen das jetzt einfach mal. Wir untersuchen da, ne? Patienten, einmal mit der Methode und einmal mit der Methode und gucken mal, was, denn das ist ja nicht wenig, wenn man die Arbeits-, die Krankschreibungstage anguckt bei Depressionen und die Behandlungskosten, das und das Leid, das Individuelle, ne, das ist ein Riesenthema. Ich wundere mich wirklich total, dass da so wenig Innovationsdrang und Forschungsbesessenheit vorhanden ist. Und ich habe ja ganz viele andere Schulen auch Ausbildung gemacht und ich finde ja alle Methoden irgendwie spannend und gut, bin für alles dankbar, was ich gelernt habe. Aber man kann doch nicht da, wo man jetzt seinen Heimathafen hat, ewig das drin bleiben. Also es ist so viel Spannendes in den letzten 20 Jahren dazugekommen im Bereich von Psychotherapie. Das bildet sich aber nicht in der Versorgung ab. Mhm. Das ist ein bisschen schade, finde ich. Und da darf man nicht warten, bis irgendein wissenschaftlicher Beirat da was durchwinkt, weil da sitzen ja wieder Interessensvertreter drin von bestimmten Schulen. Also eigentlich müssten die das Geld verteilen, die müssten sagen, jetzt gucken wir mal ganz unabhängig.
Wie wir am wirtschaftlichsten das Geld verteilen können, was dann wieder der Krankenkasse zugutekommt.
Ja, nicht nur Wirtschaft. Ein Mensch, der schneller behandelt ist und dem schneller wieder besser geht und der wieder schneller einen Zuwachs von Lebensqualität hat, das ist erstmal eine zutiefst humanistische Herangehensweise. Und der, auch volkswirtschaftlich muss man sagen, der kann wieder schneller arbeiten, der kann wieder schneller was wirtschaften und der verbraucht nicht so viel Kosten. Also egal von welcher Seite ich da drauf gucke, es spricht eigentlich nur was dafür, da auch noch schneller wirksam zu sein. Ne?
Absolut. Ja, ein richtig, richtig spannender Punkt. Ich habe jetzt noch eine beziehungsweise zwei letzte Fragen. Weil ich bewundere, dass dieses... Also wie du gerade sagtest, hey, hast gerade, glaube ich, gesagt, man muss doch dann mal rausschauen aus seinem eigenen, wenn ich schon was viele Jahre gemacht habe. Ich kenne viele Menschen, die das nicht machen und ich finde so deine Haltung und auch deine Lebenslust, so wie du gerade mit mir dieses Interview gestaltest, da ist schon ein ganz großes Interesse, eine ganz große Neugierde für ich. Und deshalb bin ich ganz neugierig, was sind denn so deine Werte, deine Haltung, die dich ausmachen?
Naja, ich glaube, ich habe ja tatsächlich so eine gewisse ADHS-Begabung. Ich bin total ungeduldig und also meine Schrift, wenn man sehen würde, wie ich schreibe, das kann kein Mensch lesen. Ich mache mir oft so Post-it-Zettel hier und dann lese ich das durch und denke, was heißt das? Ich kann es gar nicht lesen. Weil mein Gehirn schon wieder viel weiter ist als meine Hand. Mhm. Ich habe nicht die Zeit und Geduld, das jetzt so schön zu schreiben, dass ich wieder lesen kann. Und das ist, denke ich, schon etwas, was mich sehr prägt. Also was ja auch, ich war ja in der Schule sehr schlecht, habe da angeblich eine Legasthenie gehabt. Also ich habe so 30, 40 Fehler pro Seite gemacht, bin dann in der 6. Klasse auf der Hauptschule sitzen geblieben und nach der 8. Klasse aus der Schule geflogen, aus der Hauptschule, ohne Hauptschulabschluss. Und dann habe ich den nachgeholt. In 6 Monaten übrigens, oder 5 Monaten bei der Volkshochschule nachgeholt, habe meine 9. Klasse draußen überholt mit einem sehr guten oder guten Hauptschulabschluss und dann eben Realschulabschluss nachgeholt, dann eine Physiotherapieausbildung gemacht und dann Abitur nachgeholt, dann Medizin studiert. So, und die Werte, ja, kann man auch hingucken. Aber was schon mich extrem prägt, ist genau das, was eben ADHSler, wenn sie nicht zu belastet sind. Das an sich ist ja keine Krankheit oder Behinderung. Also ich sag mal so, Menschen mit einer ADHS-Begabung, nenne ich das immer, werden behindert. Schon in der Schule werden sie behindert.
Durch das
von einem
System.
Schulkonzept. Weil es keine artgerechte Haltung für jemanden, der sich gern bewegen will.
Ja, oder auch für nicht ADHSler ist das keine gute Behandlung.
Was man eben hat, wenn man so organisiert ist, man ist total neugierig auf alle möglichen Sachen und denkt off the box und hat extrem kreative Ideen. Also was ich schon alles für kreative Ideen hatte. Und man erkennt Muster. Also Mustererkennung und Sinnhaftigkeit. So in der Schule macht nicht alles Sinn. Da gibt nicht alles Sinn. Also da muss man irgendwas lernen, aber wenn man dann fragt, wofür braucht man das ja, dann kommt da irgendeine Antwort, man denkt, nee, überzeugt mich das eigentlich nicht. Ne? Also wenn man, da, ich glaube, solche Menschen brauchen eine völlig andere Schulsozialisation. Aber das war, also diese Methode PEP habe ich nur entwickeln können, weil ich eben eine starke Mustererkennungsfähigkeit habe, weil ich ungeduldig bin mit dem, was es schon gibt und unzufrieden. Ich sehe das oft, dass wir uns so abfeiern. Wir sind weit, wir haben schon so viel geschaffen. Also wir haben ja eh eine gewisse Hybris in Deutschland. Ne? So auch Corona haben wir ja super gemacht. Naja, und dann haben wir nur auf Länder geguckt, die es ganz schlecht gemacht haben und fanden uns dann wieder geiler als die. Das ist schon auch, und das ist schon echt, das wird zum echten, zum strukturellen Risiko.
Ja, absolut. Im Moment bin ich bei dir.
Ne? Ich bin total begeistert. Ich lebe echt sehr gern hier, aber also wir müssen weg von dieser Hybris und mal gucken, was machen andere eigentlich geil. Ne? Und ich meine, unsere beiden Kinder sind aus Taiwan, deswegen sind wir andauernd in Taiwan. Wir sind also eine deutsch-taiwanische Familie und Taiwan hat das ja super hingekriegt mit dem Corona, ohne Lockdown und mit einem Christopher Street Day mittendrin, also mit 150.000 Leuten auf der Straße, während wir hier nicht in Restaurants gehen durften. Also, und da hätte man gucken müssen, was machen die eigentlich? Ne? Ja. Aber haben wir nicht gemacht. So, und das ist eben bei dieser Mustererkennung, da war ich von gekommen, diese Mustererkennungsfähigkeit, das ist, glaube ich, etwas, was total hilfreich ist und was mich immer wieder leitet. Wenn ich in nämlich Restaurants gehe, ich sehe relativ schnell, was man da verbessern könnte. Oder auf dem Flughafen, Frankfurter Flughafen, das ist der grottigste Flughafen der Welt. Allein, wie oft man über welche Kanten gehen muss, um den Koffer wieder hoch und runter ziehen muss. Ja. Allein, dass die Böden nicht eben sind. Also das ist sowas, glaube ich.
Also auch so eine innere Frage von, hey, wie kann ich eine Sache besser machen,
ja,
die sich
also eine
ständig
Verbesserung
bekleidet.
Und dann schon auch, was ich überhaupt nicht mag, ist so Klüngeleien. Also nur weil ich jetzt Arzt bin, vor allem mit anderen Ärzten zu klüngeln und andere Berufsgruppen auszuschließen, finde ich total bescheuert, muss ich sagen. Also das finde ich schon, dass wir so Interessensclubs viele haben und wo wir andere sofort auch ausgrenzen, das spricht mich nicht so an. Das ist vielleicht sowas wie so, weiß ich gar nicht, was für ein Wert ist. Also Gleichheit, trotzdem bin ich für Elitenförderung. Also ich finde, wenn Leute echt was können und einen riesen Brain haben oder hochbegabt sind, dann sollen die bitte richtig gefördert werden. Aber eben dann nicht nur die aus, aus Elternhäusern kommen, wo eh schon viel Kohle und Wissen ist, sondern wir haben ja viele hochbegabte Kinder aus der Unterschicht. Ja. Die sind trotzdem hochbegabt. Ja, und die haben dann oft auch eine Legasthenie und so, die fallen ja unten durch. Also das gibt es schon drüber. Die ADHS und Hochbegabung, das ganz viele Underachiever, die funktionieren nicht, die werden dann kriminell mit extrem guten Konzepten sozusagen in der Unterwelt.
Ja.
Aber die müssten wir ja auch nutzen, damit wir als Gesellschaft was von denen haben. Erstmal, weil es denen natürlich gut tut, wenn sie merken, Social Climbing ist möglich. Und zum anderen, weil wir als Gesellschaft nicht auf so viele kluge Leute verzichten können. Ne?
Wie hast du das selber geschafft? Also weil ich finde, so auf der Hauptschule dann dort sitzen geblieben, ist ja auch jetzt nicht so der typische Werdegang, der durchschnittliche Arzt dann hat.
Das nicht. Ich bin ja auch der Erste in meiner Familie, der studiert hat. Da gab es ja sonst keine.
Wie ist dir das gelungen? Also weil der
extrem wichtig war, meine Mutter hat total an mich geglaubt. Hat an mich geglaubt. Hat mir aber nichts abgenommen. Die hat gesagt, was machst du denn jetzt, wenn du keinen Hauptschulabschluss hast? Da habe ich gesagt, ja, ich gehe zur Volkshochschule und hole den danach. Den kann man danach holen, Erwachsenenbildung. Ja, das finde ich gut, geh da mal hin. Ne, aber sie hat mich da nicht hingeschleppt und hat mich da angemeldet. Das heißt, sie hat mich nicht blockiert in meiner Selbstwirksamkeitsentfaltung. Ne? Und es war wirklich ein tiefer Glaube. Die hat total an mich geglaubt. Und das hat was mit mir gemacht. Also das muss ich schon sagen. Und dann ist natürlich ein Schritt gegangen. Ich habe ja nicht als jemand, der nach der 8. Klasse keinen Hauptschulabschluss hatte, gedacht, ich werde mal Arzt und schreibe viel Bücher und so. Also das ist ja Quatsch. Ne? Aber ich habe dann den nächsten Schritt angepeilt. Und als der funktioniert hatte, dachte ich, oh Mensch, das war ja jetzt echt cool, dann mache ich noch einen Schritt. So, also ich war im Grunde auch sehr prozessorientiert unterwegs. Ne?
Ja, das finde ich
total. Also von daher glaube ich schon, dass das sowas war. Also der tiefe Glaube meiner Mutter, und auch die war ja nicht streng, ich durfte ja im Grunde alles. Das ist auch nochmal wichtig, was auch pädagogische Konzepte angeht. Und das wünsche ich mir schon auch, dass wir Pädagogik ein bisschen zum einen evidenzbasierter, also erfahrungsbasierter machen, also Best Practice-mäßig und aber auch forschungsorientierter. Also das ist, glaube ich, das ist nicht gut. Und PISA will ich gar nicht sagen. Also weil PISA untersucht nur Mathe und irgendwelche anderen Leistungen. Ne? Die Japaner haben super PISA-Noten, haben aber eine hohe Suizidalität.
Ja.
Ne? Und Taiwan haben eine hohe Suizidalität. Ja, das bringt mir doch nichts, wenn einer einen super Matheabschluss hat, aber dann nicht mehr lebt. Also das ist ja völlig doof. Ne? Wir müssen ganzheitlich die Leute angucken. Aber es gibt eben, ich glaube, dass es nicht so schwer ist, zu überlegen, was macht einen guten Lehrer aus, was macht eine gute Schule aus. Mhm. Nur da muss man sich eben ein bisschen befreien von inneren Konventionen. Meine große Tochter hatte in der Schule eine Lehrerin, die sagte, die ist echt streng, eine Mathelehrerin, die ist echt streng, aber die finden alle gut. Na, wie jetzt? Streng und alle? Ja, meinst du, die ist total streng, aber finden alle gut. Ja, erzähl mal, was macht denn die so? Ja, manchmal steht die morgens vor der Klasse und sagt, ich habe heute keinen Bock, ich gehe erstmal eine rauchen. Dann geht die eine rauchen, kommt wieder. Und dann ist das ja der coole Type, ja. Aber die lieben die alle. Die kann Mathe erklären. Die ist total authentisch und zeigt sich als Mensch. Also, wo ich eigentlich denke, naja, das gehört sich doch nicht, eine rauchen gehen oder, ne, ich weiß nicht, ob sie das in der Pause gesagt hat oder so, aber und das war aber klar, das fanden sie cool. Das fanden sie cool, dass die so nahbar ist und so authentisch und eben aber auch Bock auf Mathe hat. Ich habe Mathe-Leistungskurs ja auch gehabt. Und den ich eigentlich auch nur gemacht, weil der Herr Glöckner, der Lehrer, der war so klasse, dieser Mathelehrer, der war so gut, hier im Hannover-Kolleg, der hat das mit so viel Freude erklärt. Der war so durchdrungen von Verstehen, deswegen habe ich Mathe-Leistungskurs gebucht bei dem. Ich war eigentlich gar nicht so ein Mathe-Typ, ne? Aber das hat mir so einen Spaß gemacht, bei dem Unterricht zu haben. War auch spannend.
Finde ich gerade auch richtig spannend. Ich habe gerade an meine Mathe-Erfahrung gedacht in der Schule, die ist ähnlich. Ich weiß noch, in der 11. Klasse hatte ich, glaube ich, noch eine 4 im Zeugnis in Mathe und am Ende habe ich das Abi mit 13 Punkten Mathe geschafft im Leistungskurs. Ja, genau. Aber tatsächlich, ich hatte einen Ferienkurs gemacht, weil ich, und da waren begeisterte Mathe-Studenten, die das beigebracht haben, nach so einer richtig coolen Art und Weise, weil ich habe dann wirklich in diesem Ferienkurs, ich weiß noch, das waren die Herbstferien, bin ich jeden Tag hingelaufen. Und die haben das mit so einer Begeisterung mir beigebracht, dass ich danach Bock drauf hatte. Und dann habe ich es wieder voll verstanden. Und das ist genau das, was du sagtest. Ne? Das war nicht nur so, ich bin abgehängt davon, sondern ich verstehe, wie es funktioniert. Und ich muss immer verstehen. Wenn ich Dinge nicht verstehe, mache ich sie nicht.
Ja, logisch. Ja, und es war aber nicht so im Sinne von, jetzt machst du eine Mathe Nachhilfe, damit du da besser wirst. Es war dopaminerg sozusagen. Man hat dein Dopaminsystem berücksichtigt. Das ist ja nochmal ein wichtiger Punkt, den ich finde. Also mir geht's ja auch in der Psychotherapieentwicklung darum, dass man Psychotherapie quasi gamifiziert. Mhm. Das muss Spaß machen, das muss Freude machen, das muss Bock machen. Man muss eigentlich sagen, boah, geil, ich mache gerade Psychotherapie.
Ich habe wieder den Termin,
Super, morgen wieder, ey. Ich freue mich, morgen ist mein Tag. Ne? Und wenn man so sagt, ja, ich mache jetzt eine Psychotherapie.
Und morgen muss ich dann wieder. Wären da deine Punkte, dass das wirklich funktioniert in der Therapie, die Gamification?
Dass man sich klar macht, das ist eine Maßnahme zur Verbesserung der Lebensqualität. Also das ist erstmal ganz wichtig. Und dass man quasi mit Leiden, also die Haltung von PEP ist ja Leichtigkeit, Zuversicht und Humor. Das sind für mich die wirklich wichtigsten Haltungen aus therapeutischer Sicht. Ja. Und wenn ich was Belastendes erlebt habe und da sitzt mir jemand gegenüber, der in Würdigung des Leids, aber trotzdem mit Leichtigkeit, Zuversicht und vielleicht sogar schon mit Humor an das belastende Thema rangeht, dann passiert ja sowas, dass man das Gefühl hat, ach, das Zuversicht kommt auf. Ne? Und auch, wenn man die Erfahrung von Selbstwirksamkeit macht. Deswegen bin ich so ein Selbstwirksamkeits-Junkie. Wenn ich Klienten die Erfahrung machen, ich kann selbst was tun, ja, dann ist das Dopamin aktivierend. Und deswegen gibt es ein paar Sachen, auf die man gucken kann, damit Psychotherapie mehr Freude macht, mehr Spaß macht. Und das ist die Marschrichtung auch.
Ja. Ne?
Nur manche denken vielleicht, dass man will dann so anerkannt werden als wissenschaftliche Disziplin und dann wird man so ganz staatstragend. Aber es macht ja keinen Spaß. Wir müssen ja an die Klienten denken, sozusagen, die da sitzen. Und deswegen finde ich diese Idee, Psychotherapie zu gamifizieren, also so aufzuladen und so viel mit Dopamin, Belohnungs Aspekten zu versehen, dass man da echt Bock hat, es zu machen und dass das eine ganz andere, sag ich mal, Mund-zu-Mund-Propaganda macht, ne? Empfehlungsmarketing.
Rennt bei mir auch schon wieder offene Türen ein, weil ich das so wichtig finde. Ja. Gerade auch, also ich bringe gerade wieder ein ganz anderes Thema damit rein, aber gerade auch mit Social Media heutzutage, wo ja die ganze Zeit wir gamifiziert sind im Endeffekt über die Algorithmen. Ja. Und ich glaube, dass wenn so mit herkömmlichen Methoden wir gar nicht mehr gegen diese Welt konkurrieren können. Und gleichzeitig ist ja mein größter Wunsch, wenn ich irgendwie die ganze Zeit das Handy in der Hand habe, um irgendwelche Gefühle, die ich nicht fühlen möchte, nicht zu fühlen quasi, um mich abzulenken, brauche ich ja eine Alternative, um wieder zu mir zu finden, zum Beispiel über Therapie, die dann funktioniert und auf die ich aber auch Lust habe, weil sonst halte ich halt lieber das Handy in der Hand.
Ja, genau, eben. Also wenn mein Lustverhalten nur mit Vernunft beantwortet wird, das ist ja auch in der Suchtmedizin, denn ne, das Problem bei Sucht ist doch, dass das nicht mehr gewünschte Verhalten leider Dopamin sozusagen versorgt ist.
Ja. Und zwar ordentlich.
Das machen die Drogen ja, dass sie ganz schnell, in sekundenschnelle Dopaminspiegel ansteigen lassen und deswegen ist es so verdammt attraktiv. Wenn ich jetzt nur vernünftig sage, das tut mir nicht gut, ne, das ist nicht gesund, ich höre damit jetzt auf, dann hat das kein, dann rockt das nicht. Es muss das neue Verhalten, das muss mindestens so sexy sein wie die Sucht, der Suchtstoff. Es muss also total attraktiv sein und dann wird es total auch kann es auch leicht gehen. Ne?
Ja.
Und das ist nochmal ein Unterschied. Wenn ich Psychotherapie gamifiziere, dann macht es Spaß, aber ich habe einen guten Effekt. Ich lerne, ich habe eine riesen Lernkurve. Auch Schule müsste man gamifizieren. Ne, die Leute müssten sagen, wie jetzt schon raus aus der Schule, ist doch erst 16 Uhr, darf ich nicht noch 2 Stunden bleiben? Das wäre ja eigentlich ein super Effekt. Ne? Und dann, aber da entsteht was Gutes. Social Media und die ganzen Spiele und sowas, da entsteht ja nichts Gutes. Da werden Abhängigkeiten implementiert. Na klar, lenken die vielleicht von einem blöden Leben ab. Okay, aber das ist ja kein gutes Ziel. Ne?
Ja, absolut.
Ja.
Ja, das finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema. Also auch da hast du mir nochmal einen schönen Impuls gegeben. Wie kann man das noch mehr gamifizieren? Und jetzt abschließend noch, was ist noch ein Punkt, über den wir vielleicht gar nicht gesprochen haben, aber du sagst, hey, dieser Podcast, Laura, das ist jetzt die Gelegenheit, den nochmal auszusprechen.
Wir haben ja schon viel angesprochen. Also ich finde die Haltung von Leichtigkeit, Zuversicht und Humor, die kann man nicht ernst genug nehmen. Und auch politisch. Also ich lese gerade von Eva Illust, Explosive Moderne. Und weil ich das nicht verstanden habe, was passiert in Amerika gerade? Es ist völlig absurd, es ist verrückt. Mhm. Es ist ja immer verrückter von Tag zu Tag. Und ich finde, das ist eine extrem präzise Analyse dessen, was gerade passiert. Kann ich sehr empfehlen, Explosive Moderne. Mhm. Auch der ganze Rechtsruck in Deutschland, die sozusagen das Problem mit der Corona-Pandemie, der nicht guten Transformation oder Nacharbeit, das hat sie alles sehr, 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 sehr präzise auf den Punkt gebracht. Finde ich sehr, sehr spannend. Und, also es geht ja darum, es werden Ängste geschürt und es werden sowas wie Heimatlosigkeit aktiviert, solche Gefühle. Also die Rechten und auch die Populisten arbeiten mit starken Emotionen. Es wird total emotionalisiert und dann geht es nicht mehr um Vernunft. Dann geht es nur noch darum, eine Angstreduktion zu erleben oder sowas. Und das zu verstehen, finde ich mal spannend. Also soziologisch zu verstehen, finde ich super spannend. Und da ist eben auch ein Immunschutz, Leichtigkeit, Zuversicht und Humor.
Ja.
Ne? Also wenn ich jetzt sozusagen, ich kann jetzt in die Angst gehen, wenn ich nach Amerika gucke, und ich kann in eine Zuversicht gehen oder in Humor. Ne? Also das macht keinen Unterschied. Wenn ich in die Angst gehe, ne, geht es mir schlechter. Es wird mir vielleicht immer schlechter gehen, je mehr Angst ich entwickle. Dann bin ich wieder offen für sogenannte Botschaften und für einfache Lösungen. Die einfachen Lösungen, die ja in so einer komplexen Welt, also ja, das ist vielleicht nochmal meine Abschlussempfehlung, Ambiguitätstoleranz.
Oh ja.
Ne? Thomas Bauer, das ist ja Islamwissenschaftler, dem wir auch auf so einer Tagung reden, reicht nicht jetzt. Im 1. bis 4. Mai haben wir eine große Tagung, Psychotherapie- und Coaching-Tagung, und da habe ich Thomas Bauer auch eingeladen, weil ich die Kompetenz der Ambiguitätstoleranz, also der Mehrdeutigkeitstoleranz, halte ich für die Schlüssel Qualifikation unserer Zeit. Wer das nicht hat, egal wo er jetzt politisch steht, hat ein Problem. Weil er die Welt, die so komplex ist, versucht so klein zu machen und damit wird er den allermeisten Aspekten ungerecht gegenüber. Mhm. Also es gibt ein Büchlein von Thomas Bauer, das ist ein Reklamheftchen. Wirklich so dünn. Eines der besten Bücher der letzten Jahre, was ich gelesen habe. Über die Vereindeutigung der Welt heißt das irgendwie so.
Jetzt gleich.
Also das finde ich wirklich einen ganz, ganz spannenden Aspekt.
Das sind zwei gute Buchempfehlungen, die ich beide noch nicht gelesen habe, die ich mir aber gleich besorgen werde.
Schön, ja.
Ich bin ja so eine kleine Leseratte, deshalb freue ich mich darauf.
Ja, und IVL Lust ist super, weil ich liebe soziologische Sichtweisen, aber die sind schon auch oft so kompliziert, dass es anstrengend ist zu lesen. Und das ist so einfach, so leicht zu lesen und aber trotzdem so klug. Also das finde ich auch nochmal wichtig. Man muss auch an den Leser denken und die Leserin, wenn man was schreibt. Ne?
Absolut. Da kommen wir auch wieder mit Leichtigkeit rein, ne? Und mit Gamification.
Also, genau.
Ja, cool. Michael, vielen lieben Dank für deine Zeit. Das waren sehr wertvolle Insights und das hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Ja, mir auch. Ja, danke.
Danke.
Und wie es im Frühling weitergeht, erfährst du nächste Woche und ich freue mich so sehr drauf, weil dieses Interview mit Linnea hat so, so, so viel Gold drin. Also sei gespannt und schalte nächste Woche wieder ein zu Teil 2.